Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Thorsten Schröder.
Schön, dass Sie bei uns sind zu später Stunde.
Schönen guten Abend.
Und wir beginnen heute mit einem Regierungschef, den ein wichtiger Mann in Europa mal scherzhaft einen Diktator genannt hat. Wohl wissend, dass dieser Diktator sehr charmant sein kann, der ungarische Premier Viktor Orban verschenkt sogar Handküsse. Doch die Dame, die diesen Handkuss empfängt, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hat nun beschlossen, jetzt ist Schluss mit dem Geherze. Die Kommission will einen großen Batzen Geld, das Ungarn zustünde, einfrieren, weil in Ungarn zu häufig eine Hand die andere wäscht und Orban zuweilen tatsächlich autokratisch regiert. Und zur Strafe könnte Orban nun auf saftige 13,3 Milliarden Euro EU-Geld verzichten müssen. Tobias Reckmann berichtet aus Brüssel.
Anstoßen mit Viktor Orban. Der Mann links ist nicht nur Unternehmer, sondern auch der Schwiegersohn des ungarischen Präsidenten. Laut der EU-Antibetrugsbehörde bekam seine Firma 35 öffentliche Aufträge für Straßenlaternen ohne reguläre Ausschreibung, dafür mit mindestens 40 Millionen Euro EU-Fördergeldern. Vetternwirtschaft und Korruption sollte Ungarn eigentlich mit einem Reformpaket in den Griff bekommen. Das sei bislang aber unzureichend, sagt die EU-Kommission. Die kurze Antwort ist nein. Ungarn hat leider nicht die notwendigen Maßnahmen umgesetzt, sodass wir sagen könnten, die Risiken, die wir sehen, seien behoben. Denn nach wie vor gäbe es in Ungarn große Mängel bei der Korruptionsbekämpfung und auch die Unabhängigkeit der ungarischen Justiz müsse verbessert werden. Bis das passiert sei, sollen 7,5 Milliarden Euro Fördergelder zurückgehalten werden. Außerdem solle die Auszahlung von weiteren Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds an ähnliche Bedingungen geknüpft werden.
Ich glaube schon, dass das ein klares Signal nach Ungarn ist. Viele haben damit gerechnet, dass die Kommission diesen Mechanismus vielleicht jetzt doch absagen würde, sich auf irgendwelche faulen Kompromisse einlassen würde. Und sie hat heute auch eine klare Sprache gezeigt als Hüterin der Verträge. Und ich denke, das macht schon Eindruck.
Die EU betont aber, man wolle mit Ungarn weiter eng zusammenarbeiten, um die Rechtsstaatlichkeit in Zukunft zu verbessern. Die endgültige Entscheidung über das Einfrieren der Gelder sollen die EU-Finanzminister in der kommenden Woche treffen.
Noch ist also noch nichts entschieden. Wie aber sähen die Konsequenzen aus? Flösse tatsächlich kein Geld mehr aus Brüssel nach Budapest? Was, wenn durch abstrakte EU-Empfehlungen ganz konkrete Projekte wie der Weiterbau an dieser Budapester Metro nicht weiterverfolgt werden könnten? Wenn auch so manche Summe offenbar in dunklen Kanälen verschwand. So hat Ungarn in den vergangenen Jahren viel von den europäischen Mitteln profitiert und braucht diese auch weiterhin, um Marodes zu modernisieren. Was passiert, wenn Ungarn das Geld ausgeht, berichtet Nikolaus Neumeier.
Am Stadtrand von Budapest fährt die Regionalbahn ein. Sie bringt Pendler aus den Vororten in die Hauptstadt. Derzeit enden die Züge hier. Der Plan ist, die Strecke bis ins Zentrum zu verlängern. Doch das geht nur mit Geld aus Brüssel. Das gilt auch für die Budapester U-Bahn. Die Metrolinie 3 ist derzeit Großbaustelle und Kata Tütö verantwortlich dafür, dass die wichtigste Strecke bald wieder in Betrieb geht. Diese Finanzierung ist schon seit langem gesichert, zum großen Teil mit EU-Geldern. Doch die Realisierung zukünftiger Vorhaben auch in anderen Bereichen ist unklar. Wir haben eine Menge Projekte, die anstehen. Alles hängt mit der Energiewende zusammen, auch mit dem Kampf gegen die Energiekrise. Wir wollen die Kapazität von Solaranlagen ausbauen. Viel EU-Geld wird für den Wohnungsbau benötigt. Der Sanierungsbedarf ist im ganzen Land hoch. Zahlreiche Gebäude sind kaum gedämmt. Wissenschaftler warnen, Ungarn stehe vor schwierigen Zeiten, ohne die Milliarden aus der EU.
Die sind fest verplant und das angesichts einer doch wirtschaftlich nicht besonders positiven Situation. Mit dem schwachen Forint, den schwindenden Devisenreserven, eine der höchsten Inflationsraten in Europa.
Die Nachricht aus Brüssel war in Ungarn erwartet worden und die Regierung zeigt sich zuversichtlich. Die Gelder könnten immer noch freigegeben werden, wenn es weitere Garantien für die Unabhängigkeit der Justiz und die Korruptionsbekämpfung gibt. Die Meinungen in der Bevölkerung geteilt.
Die ungarische Regierung ist schuld. Sie sollte sich an den EU-Vorschriften orientieren. Wir sind in die EU eingetreten, also sollten wir uns an die Regeln halten. Wir können nicht schuld sein. Schuld sind doch diejenigen, die nicht zahlen wollen. Sie wollen das Geld für andere Zwecke nutzen. In der U-Bahn ist Katha Tüte inzwischen mit der Linie 1 unterwegs. Seit 50 Jahren wurde hier nichts renoviert. Die Strecke müsste auch verlängert werden. Auch dafür bräuchte sie Geld aus Brüssel. Doch daraus wird erst einmal nichts.
Über diese Frau haben wir immer wieder berichtet. Als in Belarus vor 2 Jahren Hunderttausende Menschen auf die Straße gingen, gegen die umstrittene Präsidentenwahl, bei der Präsident Lukaschenko sich selbst zum Sieger erklärt hatte. Der Protest wurde vor allem von Frauen angeführt und Maria Skalesnikowas Herz, das sie immer mit den Händen formte, zum Symbol der Bewegung, die letztlich niedergeschlagen wurde. Kolesnikova wurde zu 11 Jahren Haft verurteilt und soll nun schwer erkrankt auf der Intensivstation eines Krankenhauses liegen, weshalb auch Außenministerin Baerbock nun ihre Freilassung fordert. Fragen wir unseren Korrespondenten in Moskau, Demian von Osten. Demian, was ist bekannt über Kolesnikovas Gesundheitszustand?
Ja, es ist bekannt, dass ihr Zustand ernst ist, dass sie heute operiert wurde in einem Krankenhaus in Gomel im südlichen Belarus. Ihr Vater ist wohl in diesem Krankenhaus und hat mit einem Arzt sprechen können, aber die genaue Diagnose sei ihm auch nicht mitgeteilt worden. So schreibt es das Wahlkampfteam aus dem Stab, in dem Maria Kolesnikova damals mitgearbeitet hat. Auch die Anwälte von Maria Kolesnikova wurden in den vergangenen 2 Wochen nicht zu ihr in die Strafkolonie gelassen. Dort sitzt sie ja seit über 2 Jahren, verbüßt eine Haftstrafe und gilt als eine der wichtigsten politischen Gefangenen. Wir haben heute mit der Schwester von Maria Kolesnikova, Tatjana Chomitsch, telefoniert und sie hat Folgendes gesagt.
Ich mache mir große Sorgen um ihren Gesundheitszustand. Wir haben keine Ahnung, was in den vergangenen 2 Wochen passiert ist, warum sie im Krankenhaus ist und operiert wurde.
Und die Schwester lebt mittlerweile nicht mehr in Belarus, sondern im Exil im Ausland.
Mhm. Kolesnikova ist ja im Gefängnis, weil sie sich anders als andere führende Figuren der Protestbewegung entschied, nicht ins Exil zu gehen, sondern im Land zu bleiben, um die Opposition weiter zu unterstützen. Gibt es die eigentlich überhaupt noch, die Opposition?
Im Prinzip nicht, denn auch wenn wir mehr auf andere Regionen in Osteuropa gucken, Stichwort Ukraine-Krieg, so nimmt die Repression in Belarus, ja, geht immer weiter. Fast jede Woche wird jemand angeklagt oder festgenommen und das Regime von Machthaber Lukaschenko ist sehr hinterher, jegliche Symbolik der Opposition sofort zu identifizieren und auch die sozialen Medien zu scannen nach irgendwelchen kritischen Posts. Nach den Protesten 2020 hat sich Lukaschenko ja in eine große Abhängigkeit von Russlands Präsident Putin begeben und musste dann auch genehmigen, sozusagen, dass Putin Belarus nutzen kann für seine Offensive in der Ukraine, etwa indem Panzer von Belarus in die Ukraine rollten oder Militärstützpunkte in Belarus von russischen Truppen genutzt werden.
Informationen von Demian von Osten. Danke nach Moskau.
Gerne.
Und von Belarus gehen wir dorthin, wo die Panzer rollen, in das Nachbarland Ukraine. Und zwar zu denen, die jeden Tag nichts Geringeres tun, als Leben zu retten. Ärztinnen und Ärzte müssen jeden Tag schwerste Verletzungen durch Minen, Granatsplitter oder Schusswunden versorgen oder auch Kriegstraumata. Und weil das oft Aufgaben sind, die viel Spezialwissen erfordern, erfahren sie nun Unterstützung von Kollegen in Deutschland. Nadine Bader.
Oleksandre Jatskovina ist seit knapp 2 Wochen im Unfallkrankenhaus Berlin. Heute assistiert der ukrainische Chirurg bei der Operation eines Patienten mit Verbrennungen. Die Ärzte hier am Zentrum für Schwerbrandverletzte wollen ihr Wissen für eine optimale Behandlung teilen. Erfahrungen, die der ukrainische Arzt gut gebrauchen kann, seit Krieg in seinem Land herrscht.
Das sind Kriegsverletzungen an den verschiedenen Körperteilen. Kopf, Brust, Bauch, Beine, Arme. Überall und wegen unterschiedlichster Ursachen. Explosionsverletzungen, Schussverletzungen, Verbrennungen.
So wie bei diesem ukrainischen Soldaten, der seit September mit schweren Brandwunden in Berlin behandelt wird. Julia Huck, ukrainische Rehabilitationsärztin, ist heute bei der Physiotherapie dabei. Auch sie hospitiert für 2 Wochen an der deutschen Klinik. Ein sehr positiver Aspekt ist die sehr frühe Reha-Therapie. Bei uns fangen wir damit deutlich später an. Ich wünsche mir, dass wir das auch so übernehmen, wie man das am besten umsetzt, sodass der Patient mit den Verletzungen weniger leidet. Oberärztin Jenny Dornberger und ihr Team erklären die Funktion von Kompressionsärmeln, die bei der Durchblutung der Narben und der Verheilung helfen. Doch was, wenn im Krieg die Versorgung zunehmend eingeschränkt ist? Julia Huck sagt, die medizinische Grundausstattung sei an ihrer Klinik in der Zentralukraine noch vorhanden. Aber die Stromausfälle hätten zugenommen, hört sie von ihrer Familie. Ich bin ständig in Kontakt mit meinem Ehemann und ich weiß, dass die Situation deutlich schlechter geworden ist. Und momentan werden bei uns nur die Notfälle behandelt. An dem Austausch mit den ukrainischen Ärzten nehmen 8 Kliniken deutschlandweit teil. Alle sind auf die Behandlung schwer verletzter Menschen spezialisiert. Das Programm würden sie gerne ausweiten, auch nach der Rückkehr in die Ukraine in Kontakt bleiben.
Ihr Ziel ist auch, dass wir nicht nur schulen jetzt in diesen 14 Tagen, sondern dass wir den Kollegen auch zur Verfügung stehen im Sinne von der Telemedizin, dass wir im Grunde genommen ihnen weiterhelfen bei Fragestellungen und bei ganz konkreten Patientenschicksalen.
Eine Unterstützung, die die beiden jungen ukrainischen Ärzte gut gebrauchen können, in ihrem Land im Krieg. Sie wünschen sich vor allem eines.
Ich hoffe auf Frieden in der ganzen Welt. Krieg ist immer schrecklich für die Menschen.
Am Freitag fahren die beiden zurück in die Ukraine, um dort wieder zu helfen, Leben zu retten.
Was der Ukraine bereits jetzt schon widerfährt, nämlich stunden- oder tageweise ohne Strom leben zu müssen, beschäftigt uns auch in Deutschland. Dass es einen Blackout geben könnte, halten Experten für äußerst unwahrscheinlich. Bei einem sogenannten Brownout aber ist die Lage anders. Wenn nicht genug Strom zur Verfügung steht, würde man das Netz zeitweise kontrolliert abschalten. Und das könnte nach Einschätzung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zumindest gegen Ende des Winters stellenweise geschehen. Über das Risiko für finstere Stunden Michael Heusen.
Ob in Köln oder in anderen Städten zwischen Nordsee und Norditalien in diesem Winter die Lichter ausgehen, das könnte hier entschieden werden. In Pulheim sitzen die Ingenieure vom Stromnetzbetreiber Amprion vor einem handballfeldgroßen Monitor und steuern den Weg des Stroms. Vom Norden, links auf dem Monitor, wo mehr erzeugt wird, rechts in den Süden, wo mehr verbraucht wird. Das Netz endet nicht an den deutschen Grenzen. Länderübergreifend, europaweit müssen sie hier die Stabilität garantieren. Und das könnte in den kommenden Monaten schwieriger werden als je zuvor. Einen Grund dafür zeigt der Leitstellenchef. Mehr als die Hälfte der französischen Kernkraftwerke produziert momentan keinen Strom, wie gerade hier in Cattenom im Elsass.
Wir sehen jetzt hier 4 Kernkraftwerksblöcke, Cattenom 1 bis 4, also das sind tatsächlich 4 Blöcke.
Davon ist aber in diesem Moment nur einer am Netz. Durch die Corona-Pandemie haben sich die regelmäßigen Wartungsarbeiten aufgestaut, müssen jetzt nachgeholt werden. Und wenn bei kalten Temperaturen im Süden Frankreichs die Elektroheizungen angestellt werden, könnte schlagartig viel Strom aus Deutschland gebraucht werden. Das europäische Netz könnte aus dem Gleichgewicht geraten.
Wenn wir das absehen können, dann würden wir zu kontrollierten Lastabschaltungen für kurze Zeit greifen, um das Netz wieder sicher zu fahren. Das wäre tatsächlich natürlich eine große Einschränkung für die Kundinnen und Kunden, die davon betroffen sind. Aber wir reden nicht von einem Blackout.
Sondern von Brownouts. Sie werden als Szenario schon durchgespielt, etwa bei der Netzgesellschaft Niederrhein in Krefeld. Ganze Stadtviertel könnten vom Netz genommen werden müssen.
Bei uns käme die Anforderung an, 1 bis 5 MW Leistung abzuschalten. Krefeld hat eine Leistung von rund 200 MW. Also reden wir über 1 oder 2,5% von Krefeld. Und die würden wir dann diskriminierungsfrei vom Netz nehmen, indem eine Maschine, eine Schaltmaschine, die einen Zufallsgenerator drin hat, von den 200 Stromkreisen in Krefeld 1, 2, 3 abschalten würde.
Es klingt jetzt so ein bisschen wie eine Lotterie.
Da haben Sie nicht ganz Unrecht.
Die Vorwarnzeit 12 Minuten, zu wenig, um die Kunden zu informieren. Maximal 1,5 Stunden könnte die Abschaltung dann dauern.
Es wird nicht existenzbedrohend, es taut kein Kühlschrank auf, es gibt keine lebensbedrohliche Situation. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen trifft, ist sehr gering, weil wir schalten ja nicht halb Krefeld ab.
Mit diesen Wahrscheinlichkeiten gehen die Netzbetreiber in den Winter, der sie trotz aller Vorkehrungen vor die größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg stellen wird.
Und nun weitere Nachrichten mit dir, Thorsten.
Und die beginnen mit einer Entscheidung des Bundestages zum Holodomor. Der Bundestag hat die vor 90 Jahren von der Sowjetführung verursachte Hungersnot in der Ukraine offiziell als Völkermord anerkannt. Mit großer Mehrheit verabschiedeten die Abgeordneten einen gemeinsamen Antrag von Ampelkoalition und Unionsfraktion. Darin wird von menschenverachtenden Verbrechen unter der Verantwortung des sowjetischen Diktators Stalin gesprochen. Dem sogenannten Holodomor fielen in den Jahren 1932 und 33 allein in der Ukraine mehrere Millionen Menschen zum Opfer. 10 Monate nach dem Mord an 2 Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz ist in dem Prozess das Urteil gefallen. Der Hauptangeklagte erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Landgericht Kaiserslautern sah es als erwiesen an, dass der Mann eine 24-jährige Polizeianwärterin und einen 29-jährigen Polizeikommissar ermordet hatte, um Wilderei zu vertuschen. Der Mitangeklagte, der laut Ermittlungen nicht geschossen hatte, ging straffrei aus. Die österreichische Schauspielerin Christiane Hörbiger ist tot. Sie starb im Alter von 84 Jahren in Wien. Hörbiger prägte über Jahrzehnte deutsche Film- und Fernsehproduktionen. Die Serie Das Erbe der Guldenburgs brachte ihr in den 80er Jahren den ersten großen Publikumserfolg. Für ihre Rollen wurde sie mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Bei der Fußball-WM in Katar haben sich in der Gruppe C Argentinien und Polen für das Achtelfinale qualifiziert. Argentinien als Gruppenbester, Polen ist punktgleich mit Mexiko, hat aber das bessere Torverhältnis. Das Spiel zwischen Argentinien und Polen endete am Abend 2:0.
Argentinien ist von Beginn an die bessere Mannschaft und erhält kurz vor der Pause nach Foul von Chesney an Messi einen Elfmeter. Der Superstar der Argentinier scheitert jedoch am glänzend aufgelegten Chesney. Der Führungstreffer gelingt Argentinien erst in der zweiten Hälfte. Alexis McAllister trifft zum 1:0. Die Polen bleiben harmlos. Stattdessen trifft Julian Alvarez zum 2:0 Endstand. Erst Minuten nach dem Abpfiff aber wissen die Polen, dass sie weiterkommen. Und beide Teams feiern schließlich das Erreichen des Achtelfinales.
Mexiko in Grün geht gegen Saudi-Arabien kurz nach der Pause in Führung. Martin im Anschluss an eine Ecke, Montes der Vorbereiter. Der nächste ruhende Ball, diesmal ein Freistoß, traumhaft verwandelt von Luis Chavez. 2:0 für Mexiko, die danach zahlreiche Chancen haben, das Ergebnis zu erhöhen. Saudi-Arabien dann aber in der Nachspielzeit mit dem Anschlusstreffer durch Aldaf Zari. Ein Ergebnis, das keinem hilft. Für beide Mannschaften ist die Weltmeisterschaft beendet.
So, morgen ist meteorologischer Winteranfang, Claudia. Sind wir nicht schon mittendrin?
Ja, aber Karin, es wird noch deutlich kälter. Also da wird man schon merken, dass wir jetzt in Richtung Winter, auch von der Jahreszeit her, in großen Schritten eilen. Denn es wird kälter. Ein Hochdruckgebiet östlich bzw. nordöstlich von uns, das lenkt in den nächsten Tagen ziemlich kalte Luft nach Deutschland. Und das heißt, dass es zum Teil eben auch Schnee in den Hochlagen, aber also zeitweise zumindest mit wenigen Flocken auch bis ins Flachland geben kann. Und diese dichten Wolkenfelder, die können dann eben Richtung Wochenende auch mal diese Flocken bringen. Jetzt in der Nacht allerdings haben wir es erstmal nur noch mit ein bisschen Regen zu tun. Der zieht weiter nach Westen, nach Südosten hin, also Richtung Bayern und auch Sachsen ist es zeitweise sogar klar, dementsprechend dort besonders kalt morgen im Laufe des Tages. Dichte Wolken, der Regen zieht nach Westen weiter. Die Temperaturen sinken auf 6 bis minus 2 Grad, dort wo es längere Zeit klar ist, beziehungsweise wo eben die höheren Lagen oder wo es in den höheren Lagen sich Kaltluft sammeln kann. Und die Temperaturen am Nachmittag steigen auch maximal noch auf bis zu 7 Grad, also kaum Tagesgang im Vergleich zu den Frühwerten. Danach geht es weiter mit vielen dichten Wolken. Ab und zu wird es auch am Freitag nass sein. Höchstwerte minus 1 bis 6 Grad. Dann zum Teil nicht nur Frost in den Hochlagen, sondern auch tagsüber ziemlich frisch mit minus 2 bis 6 Grad am Samstag. Da kommt dann über die Mitte so ein Regen- und Schneefallgebiet gezogen. Das heißt, es wird winterlich bei uns und wir sehen eben auch dann schon die ersten Flocken. Wahrscheinlich zumindest.
Danke, Claudia. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Morgen gibt es die Tagesthemen nach dem Deutschlandspiel um 10:45. Dann erwartet Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni.
Und hier im Ersten folgt nun eine Dokumentation über das Leben von Alice Schwarzer.
Viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.